Liebe Jesus-Nachfolger, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus und auch liebe Freunde dieser Gemeinde, die entweder heute hier sind oder aber sich zugeschaltet haben. Wer von euch hat schon mal geerbt? Oh, das sind eine ganze Reihe. Wer von euch hat denn schon mal etwas geerbt, was er überhaupt nicht erwartet hat? Da sehe ich keine Hand hochgehen. Und wer hat denn schon mal von jemandem, den er überhaupt nicht kannte, etwas geerbt? Einer. Zwei. Ja, stell dir einmal vor, du seist in einer ziemlich schwierigen Situation. Völlig überschuldet, kein Ausweg, keine Ahnung, wie sich das Problem lösen soll. Und dann steht dir das Wasser eben bis Oberkante Unterlippe. Und dann kommt ein Brief in so einem grauen Umschlag, Amtsgericht. Oh, denkst du. Du machst den Brief auf und da steht da, sehr geehrter Herr sowieso, ich teile Ihnen hiermit mit, dass Sie von Herrn so und so als Erbe eingesetzt worden sind. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung, damit wir die Sache klären können. Das Testament liegt bei, hochachtungsvoll, Amtsrichter sowieso. Tja, und dann nimmst du dieses Testament, was in Kopie dabei liegt, und du fängst an zu lesen. Viele Fachausdrücke, verstehst nicht alles, was da drin steht. Da sind so erstens, zweitens, drittens Punkte. Und dann auf einmal zeigt sich diese Zahl. 6 Nullen. Und noch eine Zahl davor. Und du guckst nochmal genau hin, ist da nicht irgendwo ein Komma oder ein Minuszeichen? Nein. Und dann schießt es dir durch den Kopf. Bei der Summe sind alle meine Schulden weg. Alles erledigt. Und da bleibt sogar noch viel übrig. Dann schießt dir weiter durch den Kopf. Mensch, dann kann ich mir ein eigenes Haus leisten. Dann kann ich mir ein neues Auto kaufen. Oder für meine Frau eine neue Küche. Oder wir können mal in Urlaub fahren. Und so weiter. Tja, ich kann dir sagen, dieser Mensch, der diesen Brief bekommen hat, der wird nicht nur innerlich, sondern äußerlich auch schreien, Hurra, ich hab geerbt. Wie aus dem Nichts heraus ist es da gekommen. Ich kann dir heute sagen, auch du kannst diesen Schrei tun. Ich habe geerbt. Ja, aber du fragst natürlich, von wem habe ich denn was geerbt? Also der Reihe nach. Mein heutiges Predigtthema, Hurra, ich habe geerbt, stammt eigentlich von Martin Luther. Ich habe in der letzten Zeit ein Buch gelesen über das Schriftverständnis und den Gebrauch der Schrift durch Martin Luther. Und dabei ist mir das aufgefallen. Habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Luther, der ist ja im 16. Jahrhundert zu Hause gewesen und er hat die Welt wirklich verändert. Nicht nur das Christentum, sondern auch viele andere Dinge. Und das wirkt sich bis heute hinaus. Auch wir sind beeinflusst von Martin Luther und seinem Denken. Wir heißen ja evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Evangelisch deswegen, weil das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens steht. Evangelium auch deswegen, weil es das Verständnis der Heiligen Schrift ist. Und wir sind freikirchlich. Das heißt, wir sind nicht gebunden an irgendeine kirchliche Organisation. Wir bekommen unsere Anweisungen nicht aus Rom oder sonst woher, sondern wir können unsere Gemeindeleitung selber wählen und bestimmen und von daher auch, welchen Kurs wir in dieser Gemeinde fahren. Vor allen Dingen, welches Verständnis wir von der Bibel, von der Heiligen Schrift entwickeln wollen. Luther legte besonderen Wert darauf, dass das Wort Gottes Grundlage ist. Auch damals ging es schon um Fake News und Wahrheit. Fake News war damals zum Beispiel die Behauptung, wenn man einen bestimmten Ablass bezahlt, dann kommt man automatisch in den Himmel. Steht nichts von in der Bibel, alles dummes Zeug. Und Fake News, das erleben wir ja auch heute in den Social Media, aber auch in den Printmedien und im Fernsehen und wo auch immer. Man weiß gar nicht, soll man dem trauen oder nicht. Aber das Wort Gottes, Die Bibel, die ist wirklich die Wahrheit. Darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Das ist ein Buch, das finden wir heute in Smartphones, das finden wir in gedruckter Form, hier das Neue Testament, NGÜ, aber wir finden es auch in unserer Gemeinschaft, wir können es mündlich weitergeben. Luther war ja auch derjenige, der zuerst das Neue Testament und dann das Alte Testament in die deutsche Sprache übersetzt hat. Neues Testament, wo kommt denn dieser Begriff her? Steht er in der Bibel? Tja, da habe ich eine tolle Entdeckung gemacht auf dem Weg mit Luther. Wir stellen nämlich fest, dass in den Einsetzungsworten Jesu das schon steht. Da lesen wir, jetzt kommt die erste Folie, hoffe ich. Jesus nahm ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Da steht das Wort Bund und der Zusatz neue Bund. Dieses Wort Bund hat im Hebräischen und auch im Griechischen die Bedeutung eines Testaments. Dieser Kelch ist das Neue Testament, so könnte man es auch übersetzen. Und Luther hat das getan in seinem Katechismus, seiner Glaubenslehre, die er zur Erziehung der Gläubigen geschrieben hat. Um das zu verstehen, wollen wir uns jetzt mal etwas der juristischen Seite eines Testaments zuwenden. Das ist nicht sehr kompliziert und auch nicht schwer, aber hilft uns zum Verständnis dieses Begriffes vom Testament. Das nächste Bild bitte. Die Juristen sprechen da von einer letztwilligen Verfügung von Todeswegen. Der letzte Wille eines Menschen wird in einer Verfügung, nämlich dem Testament, niedergeschrieben. Und was steht nun in einem Testament, damit es seine Gültigkeit bekommt? Es sind 6 Punkte. Der erste Punkt ist der Name des Erblassers. Also nicht des Erblassers, sondern des Erblassers, der das Erbe gibt. Das zweite, der Name des Erben, also desjenigen, der das Erbe bekommen soll. Das dritte, die zweifelsfreie Beschreibung des Erbes. Um was handelt es sich eigentlich, was weitergegeben werden soll? Und viertens, der Zeitpunkt des Übergangs, nämlich vom Erblasser zum Erben. Und das kann erst geschehen, wenn der Erblasser gestorben ist. Fünftens das Siegel, das ist die Unterschrift unter das Testament. Und sechstens die mit dem Erbe verbundenen Voraussetzungen, die Auflagen oder Verpflichtungen. Das Testament ist eine Zusage des Erblassers, eine einseitige. Man könnte auch sagen, ein Angebot an den Erben, das Erbe anzunehmen. Und insofern ist nämlich die Bezeichnung Testament viel zutreffender als die Bezeichnung Bund. Weil mit Bund verbinden wir schnell mal einen Vertrag. Da haben zwei auf Augenhöhe miteinander verhandelt und dann haben sie sich geeinigt und das zu Papier gebracht und beide feierlich unterschrieben. Aber hier in dem Bund Gottes geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es um eine einseitige Zusage, die Gott für uns Menschen macht. Und es heißt ja, dies ist der Bund in meinem Blut. Hier geht es also nicht um einen Kuhhandel zwischen zwei Leuten oder zwischen Gott und Mensch, sondern es geht allein um die souveräne, alleinige Zusage Gottes. Und auf dieser Grundlage wollen wir uns jetzt mal mit dem Neuen Testament beschäftigen. Also der Zusage Gottes, die niedergelegt ist in seinem Wort. Noch ein Hinweis, Gott ist der Vater, Jesus Christus ist sein Sohn. Beide sind zwar verschieden, aber doch eins, denn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und so ist auch das Testament vom Vater, aber gleichzeitig auch vom Sohn. Wo finden wir das Testament? In der Bibel, in dem Wort Gottes. Das Schriftstück, in dem die testamentarische Zusage gegeben wird, ist die Bibel. Und darin steht ganz eindeutig, dass Jesus seinen Nachfolgern das Erbe, die Errettung zugesagt hat. Lesen wir einmal in 1. Petrus 1, ab Vers 4. Das makellose Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Man hätte gedacht, das hätte der Petrus für unsere Zeit heute mit Corona geschrieben. Und dann heißt es weiter, doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als vergängliches Gold. Obwohl wir wissen, Gold rostet nicht und vergeht auch nicht. Ja, auch das durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihr liebt ihn ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, die Rettung. Was steht denn in dem Testament? Zum ersten Punkt. Wer ist denn der Erblasser? Wer hält denn das Erbe bereit? Wer macht denn die Zusage für das Erbe? Es ist Jesus Christus selber. Wir lesen in Epheser 1, Vers 11, in Jesus Christus haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Und dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles wirkt, was er vorhat. Und in Johannes 5, Vers 24, ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Zum zweiten Punkt des Testaments, der Erbe. Wer ist denn der Erbe? Es ist der Jesus-Nachfolger. Es sind die Christen. Wir lesen in Römer 17, Vers 16, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Zum dritten Punkt im Testament, das Erbe. Was ist denn das Erbe? Es ist das ewige Leben. Ein Leben, das über den körperlichen Tod hinausgeht. Ein Leben, das ewig dauert. Ein Leben, das in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit stattfinden wird. Wir lesen in Johannes 10, Vers 28. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Und Johannes 5, Vers 13. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. An dieser Stelle möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, wo wir uns vorstellten, ein Mensch habe unglaublich hohe Schulden und wusste nicht, wie er damit fertig wird. Die Bibel sagt uns die Wahrheit. Sie sagt uns auch, dass wir als Menschen schuldig sind, schuldig gegenüber Gott. Nicht nur Schuld, die wir auf uns geladen haben, indem wir andere Menschen etwas angetan haben, sondern allein schon durch die Tatsache, dass wir die Ehre Gottes nicht anerkennen. Und diese Schuld, die hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getilgt. Sie ist weg. Wir müssen nicht ins Gericht und wir werden nicht verurteilt werden. Also welch ein Glück, dass wir schuldfrei sein können. Da kann man wirklich nur laut jubeln und schreien, Hurra, ich habe geerbt. In diesem Zusammenhang etwas, was gestern Abend in Bibel-TV berichtet wurde. Ein Pfarrer in der DDR wurde von seinem Vater angesprochen, dass dieser mit ihm noch mal das Abendmahl feiern wollte. Und dann ist der Vater gekommen und hat Kaffee und Kuchen dabei gehabt. Und sie haben gemeinsam mit diesen Elementen das Mahl gefeiert. Und der Pfarrer sagt, es war das Außerordentlichste und das Erlebnisreichste und das stärkste Abendmahl, was ich überhaupt gefeiert habe in meinem Leben. Und dieser Pfarrer berichtete dann weiter. Und als dann später ich mal in meine Stasi-Akte guckte, dann musste ich feststellen, dass mein Vater auch ein Spitzel der Stasi war und über mich berichten musste. Und ich habe so gedacht, dieser Vater, wie mag es dem ergangen sein, mit dieser schrecklichen Schuld, er konnte vielleicht nichts dafür, er ist gezwungen worden, wie auch immer, aber es war eine Schuld. Und daran wird nochmal deutlich, welche Befreiung ein Mensch erlebt, dem Schuld vergeben wird, dem Schuld ausgetilgt wird, selbst Schuld, für die er selber nichts kann. Was ist im Testament das Erbe? Es ist das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Kommen wir zum vierten Punkt des Testaments, der Zeitpunkt des Inkrafttretens. Und in diesem Zusammenhang komme ich auf die zweite Bibelstelle, die für heute angegeben ist, Hebräer 9, Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals in Kraft tritt, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Also, erst wenn der Erblasser stirbt, dann tritt das Testament in Kraft. Jesus Christus ist gestorben. Das Neue Testament ist in Kraft getreten. Es gilt tatsächlich. Der fünfte Punkt, das Siegel. Dabei handelt es sich um die Unterschrift unter das Testament. Ohne handschriftliche Unterschrift des Schreibers eines Testamentes ist es nicht gültig. Und ich habe gelesen, dass knapp die Hälfte aller Testamente wegen Formfehlern ungültig sind, unter anderem, weil die Unterschrift fehlt. Wir können wirklich jubeln als Christen. Wir haben ein Testament in der Hand, das ist tatsächlich unterschrieben. Und es ist von Jesus Christus selber unterschrieben. Wir lesen ja durch sein Blut. Matthäus 6, Vers 28, das ist mein Blut, das Blut des Bundes oder auch des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, Jesus, obwohl er ohne Schuld war, wurde an das Kreuz gehängt und ist für uns dort gestorben. Er hat sein Blut verloren, vergossen, wie uns die Bibel berichtet, um unsere Schuld zu tilgen. Deshalb ist das Blut Jesu Christi eine gültige, feste Unterschrift unter dieses Neue Testament. Der letzte Punkt, der sechste, die Voraussetzungen oder die Verpflichtungen oder die Auflagen. Welche Voraussetzungen hat denn Jesus festgelegt? Wir lesen in Johannes 5, Vers 24, ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Also die Voraussetzung für den Empfang des Erbes ist einmal, wer meine Botschaft hört und zweitens, dem glaubt, der mich gesandt hat. Ja, wer hat denn Jesus gesandt? Der Vater, Gott hat ihn gesandt. Ohne Hören des Wortes Gottes kein Erbe. Ohne Glauben an das Wort Gottes und an Jesus Christus kein Erbe. Man könnte es auch umdrehen und positiv formulieren. Wer auf Gottes Wort hört, kann erben. Und wer dem glaubt, Jesus Christus und dem Vater, der ihn gesandt hat, der kann erben. Der kann dann wirklich, wenn er dieses Erbe annimmt, rufen, Hurra, ich habe geerbt. Es gibt noch eine weitere Voraussetzung, die erst erfüllt sein muss, um das Erbe zu bekommen. Der Erbe muss das Testament annehmen. Im menschlichen Leben kann man ein Testament auch ablehnen. Weil da steht ja nicht nur Positives drin, da steht vielleicht auch Negatives drin, was man nicht tragen kann und will. Aber hier die Zusage Gottes mit dieser unendlich großen Schuldsumme, die getilgt wird, Die kann man annehmen, aber die kann man auch ablehnen. Es gibt tatsächlich Menschen, die das ablehnen. Wie bescheuert kann man eigentlich sein, wenn man in der Tinte sitzt? Ich persönlich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Vor ein paar Monaten habe ich mein 60-jähriges Taufjubiläum gefeiert. Ich wurde damals in Wales getauft in einer kleinen Gemeinde. Und damals wollte ich wirklich bekennen, dass ich ein Jesus-Nachfolger bin und mein Leben wirklich auf Jesus aufbauen, ihm nachfolgen. Und ich habe sozusagen damals Ja gesagt zu dem Erbe, das er mir zusagt. Und ich kann mich nur glücklich schätzen. Mein Leben hat neuen Wert bekommen, hat einen tieferen Sinn erhalten. Und ich konnte mein Leben in einer anderen Qualität führen. Wie geht es dir damit? Wie ist dein Leben oder wie soll dein Leben in Zukunft sein? Hast du dieses Erbe schon angenommen oder vielleicht noch nicht? Die Gelegenheit ist günstig. Das Erbe steht bereit. Die Zusage Gottes ist da. Du brauchst sie nur annehmen. Ich frage mich, wer wollte da nicht Erbe sein? Ein Testament, das ist ja der letzte Wille des Verstorbenen. Und Jesus hat das Erbe zugesagt und mit seinem Blut besiegelt. Und er hat den Erben eine weitere kleine Verpflichtung auferlegt, wenn sie das Erbe annehmen. Nämlich, sie sollen das Mahl zu seiner Erinnerung feiern. Er hat damals in diesem Obersaal seinen Jüngern damals gesagt, dies ist das Neue Testament in meinem Blut. Und dann hat er hinzugefügt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Alle, die Erben des ewigen Lebens geworden sind, die stehen in dieser Verpflichtung, sich daran immer wieder neu zu erinnern, was Jesus für sie getan hat. Das ist jetzt keine schwierige Verpflichtung. Das ist eher eine freudige Tatsache, der man mit großer Begeisterung entgegensehen kann, sich immer wieder neu aufzuladen, um es mal so zu sagen, mit der Freude, das Erbe bekommen zu haben. Und wenn man das mal so durchdenkt, dann drängt es einen vornehmlich dazu, wirklich das Mahl zu feiern, um diese Bestätigung zu bekommen. Die Erinnerung an und damit auch die Vergewisserung der Tatsache, die hilft natürlich unserem etwas schwachen Gedächtnis. Und vor allen Dingen, es schützt auch vor Zweifeln. Zweifel kommen ja. Ist das alles so oder nicht? Und wie komme ich damit klar? Und wie ist mein Leben denn eigentlich? Und wie kriege ich das denn hin? Und so weiter. Mahl feiern schützt vor Zweifeln. Und das hat Jesus schon gewusst, damals. Und er hat es sehr weise so eingerichtet. Und deswegen wollen wir heute ja das Mahl miteinander feiern. Wir wollen Brot und Kelch zu uns nehmen und damit ausdrücken, dass wir dieses Erbe voller Freude angenommen haben. Aber wie sollen wir denn eigentlich wissen, sicher sein, dass uns dieses Erbe auch zusteht? Wir lesen in Philipper 1, Vers 19, denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet, das schreibt der Paulus, und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Kommen wir nochmal zurück zum Ausgang unserer Überlegungen. Paulus schreibt in 1. Korinther 11 nochmal das, was Jesus eingerichtet hat. Es sind fast die gleichen Worte, die auch im Lukas-Evangelium stehen. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot, dankte Gott, dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Anders übersetzt kann man auch sagen, dieser Kelch ist das Neue Testament, das sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut das in Erinnerung an mich. Also lasst uns doch heute dieses Mahl hier und auch zu Hause an den Bildschirmen feiern. lasst uns wirklich schreien, Hurra, ich habe geerbt. Welche wunderbare Tatsache, ein wirkliches Fest, ein riesiger Grund der Dankbarkeit. Lasst uns mit Herz und mit Verstand, mit Hand und Mund dieses Mahl zu uns nehmen. Aus seiner Hand, dass Jesus am Kreuz es vollbracht hat. Wir wollen auf das Kreuz schauen und an dieses neue Testament denken und uns daran freuen. Ihm, unserem Herrn, sei dafür Lob und Dank und Ehre.